Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما قلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Thank you. Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 19. April 2021, gleich dem 30. Fawardin 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe »In Richtung Licht«. Dann geht es weiter mit einem weiteren Teil von Zweiter Schritt der Revolution im Jahr des Produktionssprungs. Bleiben Sie dabei! Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani, Aufhebung der Sanktionen, eine größere Chance der Welt auf mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Iran. Iran, Wiener Gespräche machen Fortschritte, wenn USA von gescheitertem Trump-Erbe ablassen. Palästina lehnt Wahlen in europäischen Konsulaten in Al-Quds ab. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani, Aufhebung der Sanktionen, eine größere Chance der Welt auf wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Iran. Die Aufhebung der US-Sanktionen werde laut Präsident Rouhani eine neue Atmosphäre für die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Islamischen Republik mit der Welt schaffen. Bei einem Treffen mit dem serbischen Außenminister Nikola Selaković am Sonntag in Teheran kritisierte Irans Staatspräsident Hassan Rouhani die illegalen Sanktionen der Vereinigten Staaten und den Wirtschaftskrieg gegen das iranische Volk in den letzten 3 Jahren. Rouhani sagte, die neue Regierung in Washington habe sich verpflichtet, dem Atomabkommen von 2015 wieder beizutreten. Angesichts der veränderten Umstände auf internationaler Ebene und der offensichtlichen Bereitschaft der neuen US-Regierung, zum JCPOA zurückzukehren, wird mit der vollständigen Aufhebung der Sanktionen eine neue Atmosphäre für die Zusammenarbeit und wirtschaftliche Interaktion Irans mit der Welt entstehen, sagte der Präsident und forderte befreundete Länder auf, diese Gelegenheit zu nutzen. An anderer Stelle in seinen Ausführungen sagte Rouhani, Iran schätze Frieden, Stabilität und Sicherheit auf dem Balkan und das friedliche Zusammenleben aller ethnischen und rassischen Gruppen. Er wies auf die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Teheran und Belgrad und die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit hin und forderte den Ausbau der Beziehungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Handel. Der serbische Minister sagte seinerseits, das Land habe das Atomabkommen und das friedliche iranische Atomprogramm immer unterstützt und werde es auch weiterhin unterstützen. Serbien sei weiterhin entschlossen, freundschaftliche Beziehungen zu Iran zu unterhalten. Iran, Wiener Gespräche machen Fortschritte, wenn USA von gescheitertem Trump-Erbe ablassen. Die laufenden Wiener Gespräche würden laut Irans Außenamtssprecher Said Khatib sollte voranschreiten, wenn die USA von der gescheiterten Maximaldruckkampagne des ehemaligen Präsidenten Donald Trump gegen Iran ablassen und ihre Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 einhalten. Damit bezog er sich auf Gespräche zwischen Iran und den übrigen Mitgliedern des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans in Wien mit dem Ziel, die Sanktionen aufzuheben und die USA wieder zum Vertrag zurückzuführen. Khatibzadeh sagte, die Amerikaner wüssten sehr gut, dass die Abhilfemaßnahmen Irans, die es als Reaktion auf den Rückzug und die Feindseligkeiten der USA ergriffen habe, Teil der Rechte des Landes im Rahmen des JCPOA seien. Diese Maßnahmen werden erst eingestellt, wenn die USA die Sanktionen aufheben und wir dies überprüfen, sagte der Sprecher und wiederholte die Haltung Irans, dass die Maßnahmen umkehrbar sind, vorausgesetzt die USA halten den Deal auf überprüfbare Weise ein. Laut Khatibzadeh ist eines der Hauptprobleme, dass die beiden Regierungen einige der unter Trump im Zusammenhang mit dem JCPOA verhängten Sanktionen nicht anerkennt, aber die iranischen Unterhändler haben betont, dass diese Sanktionen eine Rückkehr zum Atomabkommen erschweren sollten. Auf die Frage, ob die USA Anzeichen von Flexibilität bei der Aufhebung der Sanktionen gezeigt haben, sagte Khatibzadeh, die Antwort sei positiv, betonte jedoch, dass es darauf ankomme, was am Ende der Verhandlungen erreicht werde. Palästina lehnt Wahlen in europäischen Konsulaten in Al-Quds ab. Laut einer gut informierten politischen Quelle haben führende palästinensische Politiker den Vorschlag europäischer Länder, palästinensische Wahlen in den Konsulaten dieser Länder im besetzten Al-Quds, Jerusalem, abzuhalten, abgelehnt. Wie Al-Quds al-Arabi am Sonntag unter Berufung auf diese Quelle schrieb, haben westliche Diplomaten bei ihren jüngsten Kontakten und Treffen mit palästinensischen Führern vorgeschlagen, Wahlurnen in den diplomatischen Vertretungen europäischer Länder im besetzten Al-Quds aufzustellen, damit die palästinensischen Staatsbürger in dieser Stadt ihre Stimmzettel in diese Wahlurnen einwerfen können. Die Quelle fügte hinzu, dass führende palästinensische Entscheidungsträger die diesbezüglichen Vorschläge der europäischen Länder abgelehnt haben. Sie seien der Ansicht, dass diese Vorschläge die Rechte der Palästinenser verletzen. Zudem garantieren sie nicht ihr Recht auf Kandidatur sowie das Recht der Kandidaten auf Werbung von Wählerstimmen, was den Status der Stadt Al-Quds als Hauptstadt des Palästinenserstaates verletzt, so die Palästinenser. Der Zeitung zufolge haben westliche Diplomaten den palästinensischen Führern keine Zusicherung gegeben, dass das israelische Besatzerregime gegen die palästinensischen Wahlaktivitäten in Zukunft nichts unternehmen wird. Dies geschieht, während das zionistisch-israelische Regime bereits damit begonnen hat, jegliche Wahlkampfaktivitäten in der Stadt Al-Quds zu verhindern und die Wahlkandidaten festzunehmen. Die palästinensischen Parlamentswahlen sind für den 22. Mai 2021, die Präsidentschaftswahlen für den 31. Juli und die Wahlen zur Nationalversammlung für den 31. August geplant. 5 Menschen in Louisiana erschossen, dritter US-Amoklauf an einem Tag. 5 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie in Shreveport, Louisiana erschossen worden waren. Der mit CBS verbundene Fernsehsender KSLA berichtete am späten Sonntag, den dritten Amoklauf in den USA in 24 Stunden. Laut lokalen Nachrichtenagenturen teilte die Polizei mit, dass sie sich in der ersten Phase der Untersuchung des Vorfalls befänden, ohne die Anzahl der ins Krankenhaus eingelieferten Personen oder ihren Zustand zu bestätigen. Ein Opfer wurde in den Kopf geschossen, während ein anderes nach Angaben der lokalen Nachrichtenagentur Love Shreveport-Bustier mehrere Schusswunden erlitt. Die Vorfälle am Sonntag kamen zu einer Zeit, in der in den USA ohnehin in den letzten Wochen ein Anstieg der Schießereien verzeichnet wurde. Ein bewaffneter Mann tötete am Donnerstagabend 8 Personen und sich selbst in einem FedEx-Zentrum in Indianapolis. Früher am Sonntag starben 3 Menschen in einem Apartmentkomplex in Austin, Texas, und die Behörden suchten nach einem ehemaligen stellvertretenden Sheriff, der im Zusammenhang mit der tödlichen Schießerei gesucht wurde. Bei einer Schießerei in einer Bar im Kenosha County, Wisconsin, wurden ebenfalls in den frühen Morgenstunden des Sonntags 3 Menschen getötet und 2 weitere verletzt. Im vergangenen Monat wurden in den USA mindestens 7 tödliche Amokläufe gemeldet. Laut Umfragen von Reuters Ipsos unterstützten die meisten Amerikaner strengere Waffengesetze, aber Washington hat in den letzten Jahren wenig unternommen, um das Problem anzugehen. Russland weist 20 tschechische Diplomaten aus. Moskau hatte 20 tschechische Diplomaten in einer Auseinandersetzung mit Tschechien ausgewiesen. Dieser Schritt folgte Vorwürfen, wonach zwei russische Spione, denen 2018 in Großbritannien eine Vergiftung mit Nervengift vorgeworfen wurde, hinter einer früheren Explosion in einem tschechischen Munitionsdepot stecken sollten, bei der zwei Menschen getötet wurden. Prag sagte am Samstag, dass es 18 russische Diplomaten ausweisen würde, die vom lokalen Geheimdienst als Geheimagenten der russischen SVR und GRU-Dienste identifiziert wurden, die vor 7 Jahren der Beteiligung an Explosionen in Waffendepots in der Tschechischen Republik verdächtigt wurden. Die Explosionen töteten 2 Angestellte einer privaten Firma, die das Depot von einer staatlichen Militärorganisation gemietet hatte. Am Sonntag verurteilte das russische Außenministerium die Anschuldigungen als unbegründet und absurd und versprach, die Ausweisung des russischen Botschaftspersonals durch Prag zu vergelten. Dieser feindliche Schritt war die Fortsetzung einer Reihe antirussischer Aktionen, die die Tschechische Republik in den letzten Jahren durchgeführt hat. Es ist schwer, die amerikanische Spur hier nicht zu sehen, hieß es weiter. Moskau beschuldigte Prag, vor dem Hintergrund der jüngsten US-Sanktionen gegen Russland bemüht zu sein, den Vereinigten Staaten zu gefallen. Moskau gab den tschechischen Diplomaten nur einen Tag Zeit, um abzureisen, während Prag den Russen 72 Stunden Zeit gegeben hatte. Prag sagte, es habe bereits Verbündete der NATO und der Europäischen Union über die angebliche Beteiligung Russlands an den Explosionen informiert und die Angelegenheit werde auf einem Treffen der EU-Außenminister am Montag erörtert. Neuseeland lehnt Five-Eyes-Politik gegen China ab. Neuseeland würde keine Anweisung der Geheimdienstallianz Five Eyes über den Umgang mit Wellingtons größtem Handelspartner China akzeptieren, so die Behörden. Die 1941 gegründete Five Eyes-Gruppe, zu der die USA, das Vereinigte Königreich, Australien, Kanada und Neuseeland gehören, wurde ursprünglich als Allianz für den Informationsaustausch gegründet, hat jedoch in den letzten Jahren ihren Anwendungsbereich erweitert. Außenministerin Nana Yamahuta sagte am Montag gegenüber dem neuseeländischen China-Rat, dass sich die Five Eyes auf den Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten konzentrieren und sich nicht auf irrelevante Themen einlassen sollte. Es ist uns unangenehm, den Aufgabenbereich der Five Eyes-Beziehung zu erweitern, sagte Mahuta und fügte hinzu, dass ihre Regierung sehr deutlich erklärt habe, die Five Eyes nicht als ersten Ansprechpartner für Nachrichtenaustausch zu einer Reihe von Themen in Betracht zu ziehen. Neuseeland hatte wiederholt die Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärungen der Five Eyes zur Verurteilung Chinas wegen angeblicher Misshandlung von Demonstranten in Hongkong abgelehnt. Mahuta sagte, Wellington habe beschlossen, seinen eigenen Weg in den Beziehungen zu China zu beschreiten und fügte hinzu, Neuseeland bevorzuge diesen Ansatz nicht und habe dies gegenüber den Five Eyes-Partnern zum Ausdruck gebracht. Ihre Kommentare kommen nur wenige Monate, nachdem Handels- und Landwirtschaftsminister Damien O'Connor Australien aufgefordert hat, Peking mehr Respekt zu erweisen. Mahutas Äußerungen über die wachsende Kluft zwischen Neuseeland und Australien folgen auf ein geplantes Treffen mit ihrer australischen Amtskollegin Mary Spain im Laufe dieser Woche. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 17 Grad, Mashhad 19 Grad, Isfahan 21 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Im Iran sind in den letzten Jahren mehrere Terroranschläge verübt worden, hinter denen Israel vermutet wird. Das ist das Thema unseres Interviews mit dem israelisch-schweizer Journalisten Shraga Elam. Heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs. Das vollständige Interview können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Elam, Israel spricht immer wieder von Selbstverteidigung. Wenn israelische Streitkräfte, wenn die israelische Luftwaffe Stellung der iranischen Militärberater, oder wie sie auch heißen, in Syrien angreifen. Das bedeutet, dass Iran Israel angegriffen hat. Aber das ist nicht der Fall. Deshalb, was verstehen Sie diesem Vorwand Selbstverteidigung?
Also von Selbstverteidigung kann keine Rede. Aber vorgeschoben wird, dass man will an sich die iranische Präsenz in Syrien eigentlich liquidieren und nicht mehr haben. Und wenn man von Selbstverteidigung redet, also auch der Belieferung, eventuelle Belieferung von der Hezbollah durch Israel verhindern. Aber es ist offensichtlich eine Ausrede, und das wurde interessanterweise von einem letzthin massiv kritisiert von einem wichtigen israelischen General, der nicht mehr in Dienst ist, aber trotzdem ein sehr einflussreicher Mann, General Brick heißt er, und der sagte, so aus seiner Sicht jetzt, solche Angriffe sind alle wie Übungen, und die haben andere Zwecke als militärische Zwecke, weil militärisch sind sie ohne große Bedeutung. Politisch sollen sie ein Signal schicken, aber militärisch, sie ändern nicht an das Grundproblem, das ich am Anfang versucht habe zu schildern, sagt er, dass eigentlich existiert heute ein Gleichgewicht des Schreckens zwischen Israel und Iran. Und Israel hat praktisch aus seiner Sicht keine richtige militärische Antwort auf die iranische und von Hezbollah die Raketen. Also das stellt eine ernsthafte Bedrohung. Er muss aber von dem auch die Konsequenzen ziehen, dass Iran vielfach, was immer wieder wird in Israel, aber auch sonst im Westen behauptet, Iran zeigt in diesem Zusammenhang viel mehr Verantwortung als Israel, weil Iran hätte theoretisch, wenn das wirklich das Ziel wäre, Israel zu vernichten, dann hätte man diese Raketen schon in Betrieb, also schon längst geschickt nach Israel. Also nur ein Beispiel, jetzt ist das nicht mehr. Es gab in der Nähe im Norden der Stadt Haifa, es gab eine riesige Ammoniakanlage mit über 14 Tonnen Giftstoff drin. Und gemäß der Studien in Israel, wenn diese Anlage bombardiert worden wäre, also ich sage jetzt, es steht leer, also es existiert jetzt nicht mehr. Aber das bis vor ein paar Jahren war das dort. Und wenn eine einzige Rakete diese Anlage getroffen hätte, dann gemäß Studien schätzt man, dass mindestens 60.000, 70.000 Menschen, je nach Windrichtung, in dieser Region gestorben wäre. Also viel mehr als die Atombombe in Nagasaki bzw. Hiroshima. Also sie sind insofern, Iran, militärisch gesehen, braucht gar keine Atombombe, um solche Bedrohung, massive Bedrohung für Israel darzustellen. Selbstverständlich ist die Situation Natur der Sache, wenn so eine schreckliche Isolation Eskalationen stattfinden, dann ist das verheerend für alle Menschen in der Region. Es ist nicht irgendwie, dass eine Seite dann bleibt verschont, sondern es ist einfach schrecklich für alle. Und solche Situationen gilt zu verhindern. Aber Israel ständig provoziert und aus, wie gesagt, verschiedene Gründe. Es ist je nach Situation ist die Lage unterschiedlich. Aber von Selbstverteidigung durch Angriffe in Syrien kann praktisch keine Rede sein.
Am letzten Sonntag früh meldete Iran einen Angriff auf die Atomlager in der Stadt Natanz. Ja. Israel hat nicht direkt die Verantwortung dafür übernommen, aber immerhin sich darüber gefreut. Nicht nur Israel, aber auch die USA. Was vermuten Sie, was können Sie uns dazu sagen, ob Israel tatsächlich hinter diesem Anschlag gestanden hat oder gibt es andere Meinungen?
Also ich kenne keine anderen Meinungen. Also das ist, man kann von dem ausgehen, dass Israel dahinter steckt. Also eine andere Möglichkeit zeigt sich nicht, aber sicher ist man nicht. Also in der Regel Israel manchmal, also bei Angriffen in Syrien, also die Politik unterschiedlich und jeweils steht man zu dem. Aber grundsätzlich, wie ich versucht habe, jetzt zu erklären, hat in der jetzigen Situation Netanyahu dringende Interesse an dieser Spannung. Und schon rein wegen seinem juristischen Prozess. Und hier gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, um die Situation zu entschärfen. Einerseits, dass man in Israel der Prozess wird blockieren, der juristische Prozess gegen Netanyahu, weil ich meine, schlussendlich ist das nicht nur in Bezug auf Iran, ist dieser Prozess zum größeren Teil mit relativ harmlosen Vorwürfen gegen Netanyahu bestückt. Also aus meiner Sicht hat er viel schlimmere Verbrechen geleistet und da sind wirklich grenzwertige Sachen, wenn überhaupt, was ihm vorgeworfen wird. Und Israel steht eigentlich wegen diesem Prozess vor einem Zusammenbrechen. Also es gibt schon 4 Wahlen und es ist eine Pattsituation und es ist keine Lösung in Sicht. Und das sind keine große ideologische Meinungsverschiedenheit, sondern es geht lediglich um die Person Netanyahu. Also und das gibt so quasi fast wie eine religiöse Auseinandersetzung in Israel. Die eine Religion heißt nur Bibi Netanyahu und die andere sagt nur ohne Bibi. Und die sind sehr blockiert und das ist offensichtlich. Und Netanyahu hat im Moment Schwierigkeit, wieder eine Regierung zu bilden, aber auch seine Gegner können das nicht. Und von dem her besteht die Möglichkeit, dass eine 5. Runde innerhalb von 2 Jahren wird stattfinden und keine Lösung in Sicht. Also eine vernünftige Geschichte wäre, dass man eigentlich diesen Prozess stoppt und die Blockade soll aufgehört werden intern. Da kann das auch einen positiven Einfluss haben auf die Spannung mit Iran und dem ganzen Nahosten. Das wird zu wenig diskutiert in Israel, leider. Und weil wirklich die Situation ist so verfahren, dass es ein solcher vernünftiger Vorschlag kaum möglich ist, obwohl immer wieder kommen solche Stimmen. Also ich bin nicht alleine, der diese Meinung vertritt. Also so ist es nicht. Und eben, wie gesagt, Es gilt auch eine andere Entschärfung zu erwarten. Auch eben, es könnte sein, dass Iran mit einem überraschenden Schachzug kann, anstatt auf eine weitere Eskalation zu gehen, was absolut verständlich wäre, aber trotzdem unvernünftig, wird eine Art Versöhnungspolitik zeigen, also irgendeine Geste, die man kann sagen, ja, Netanyahu und Israel haben das zwar nicht verdient, aber im Sinne von der Menschen in der ganzen Region ist das sinnvoll. Und sinnvoll wäre auch, sagen wir, wenn man spricht über die Corona, eine grenzenüberschreitende Kooperation mit dieser Krankheit. Das zeigt sich innerhalb von Israel, wo die palästinensische Bevölkerung mit Staatsangehörigkeit, die wieder sehr fest benachteiligt wird, da gibt es wirklich ganz wichtige Kooperation, weil sehr viele medizinische Personal in den Spitälern und auch sonst innerhalb von Israel sind eigentlich Palästinenser und das hinterlässt auch Spuren. Also insofern diese Eskalationspolitik von Israel und ruht vor allem auf die juristische Situation Netanyahu, meiner Meinung nach. Also klar, es hat in der Vergangenheit auch noch andere Gründe gegeben und es ist immer wieder ein bisschen unterschiedlich, aber im Moment ist das sicherlich der Fall.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem weiteren Teil von In Richtung Licht.
In Richtung Licht. Liebe Hörerfreunde, es sind die Verse 18 bis 20 der Sure 47, die wir dieses Mal besprechen. Im Vers 18 dieser Sure, die den Namen Muhammad trägt, heißt es:
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
Erwarten Sie denn etwas anderes, als dass die Stunde plötzlich über Sie kommt? Die Zeichen dafür sind schon eingetroffen. Wenn sie über Sie kommt, was nützt Ihnen dann noch Ihre Ermahnung? Beim letzten Mal war von Leuten die Rede, die dem Propheten Gottes mit Eigensinn und Spott begegneten. In dem Vers 18 geht es nun um diejenigen, die die Rückkehr zu Gott und den jüngsten Tag leugnen. Leute, die sagen, solange wir den jüngsten Tag nicht selber zu Gesicht bekommen, werden wir nicht daran glauben. Sie sagen dies, obwohl es klare Zeichen dafür gibt, dass der jüngste Tag eintreten wird. Wenn Sie wirklich auf der Suche nach der Wahrheit sind, würden Sie vor Anbruch des jüngsten Tages die logischen Beweise dafür, dass es ihn gibt, einsehen.
Wenn sie aber im Diesseits nicht an ihn glauben, dann wird es ihnen dann, wenn sie den jüngsten Tag vor Augen haben, nichts mehr nützen, von seiner Existenz überzeugt geworden sind. Es ist wie wenn ein Arzt Symptome einer gefährlichen Krankheit bei seinem Patienten festgestellt hat und ihm entsprechend ein Rezept zur Behandlung verschreibt, der Patient jedoch sagt, solange ich nicht den Tod vor Augen habe, glaube ich nicht daran, dass ich krank bin und brauche ich keine Behandlung. Es liegt auf der Hand, dass diesen Patienten in dem Moment, wo er sich dem Tod gegenüber sieht, keine Arznei mehr retten kann und es ihm nichts nützen wird, wenn er es bereut, die Behandlung abgelehnt zu haben. Der obige Vers enthält unter anderem den Hinweis auf folgende Wahrheiten. Erstens. Die Ungläubigen und Jenseitsleugner nutzen aufgrund von Eigensinn und Halsstarrigkeit nicht die Gelegenheit zur reuevollen Umkehr und vergeuden in Wahrheit die Frist, die Gott ihnen dafür gewährt hat. Zweitens. Es gibt zahlreiche Zeichen dafür, dass der jüngste Tag geschehen wird, aber nur für diejenigen, die nicht auf dem Herzen taub sind, sondern nach der Wahrheit suchen. Der darauffolgende Vers 19 der Sure 47 lautet:
Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum.
Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und bitte um Vergebung für deine Sünde und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah weiß, wo ihr verkehrt oder euch aufhaltet. Gott versichert dem Propheten, dass es keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen, gibt und er fordert ihn angesichts der starren Haltung der Ungläubigen auf, tapfer seinen Weg fortzusetzen. Niemand kann nämlich etwas gegen den Willen Allahs, der der einzige Gott ist, ausrichten, und niemand kann Gott an einem Vorhaben hindern. Also sollen die Gläubigen immer bei Gott Schutz suchen. Sie sollen ihm vertrauen und sich nicht von der großen Zahl der Feinde einschüchtern lassen. Daraufhin hebt Gott in diesem Vers hervor, dass die Gläubigen im Falle eines Versäumnisses oder einer Sünde gottesfürchtig um Vergebung bitten sollen. Der Prophet ist aufgefordert, für sich und für die Gläubigen um Vergebung zu bitten. Es leuchtet ein, dass der Prophet für sich selber nicht wegen Sünden um Vergebung bittet, denn Propheten sind ja makellos. Es geht hier um die Ergebenheit gegenüber Gott. Prophet Gottes zu sein ist nämlich mit großer Verantwortung verbunden. Propheten müssen immer das Gefühl haben, dass sie dieser Aufgabe nicht gut genug nachgekommen sind, damit sie nicht von ihren Bemühungen auf dem Wege Gottes ablassen. Sie sollen sich niemals mit dem zufrieden geben und begnügen, was sie bereits getan haben. Daher ist im Koran nicht nur im Zusammenhang mit den Propheten des Islams, sondern auch im Zusammenhang mit vorherigen Propheten die Rede davon, dass sie Gott um Verzeihung bitten. Folgende drei Punkte möchten wir hervorheben. Erstens, alles, was wir sagen und tun, muss auf dem Glauben an nur den einen Gott basieren, so dass wir uns nicht auf falsche menschliche Mächte stützen oder uns vor solchen fürchten. Zweitens, der Prophet bittet Gott für die gläubigen Männer und Frauen um Vergebung. Er gibt den Menschen nicht nur Rechtleitung, sondern bittet Gott, dass er ihre Sünden verzeiht und ihre Seele läutert. Drittens, die Propheten sind Menschen und durch die Bedingungen, die zum Menschensein gehören, eingeschränkt. Daher sind auch sie auf die Gnade Gottes angewiesen, damit er ihnen diese Einschränkungen ausgleicht. Es folgt noch der Vers 20 der Sure Muhammad, und zwar beinhaltet er Folgendes.
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ.
Und diejenigen, die glauben, sagen, warum wird keine Sure für den Kampf herabgesandt? Wenn aber eine eindeutige Sure herabgesandt wird und darin der Kampf erwähnt wird, siehst du diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, dich anschauen, wie einer schaut, der aus Angst vor dem Tod ohnmächtig wird. Recht geschieht ihnen mit einem solchen Tod. Dieser Vers bezieht sich auf die großen Schwierigkeiten, mit denen die Muslime zu Beginn des Islams zu kämpfen hatten. Die Feinde des Islams setzten den Muslimen derartig zu, dass diese den Propheten baten, Krieg gegen sie führen zu dürfen. Sie klagten, warum wird dir nicht die Erlaubnis geoffenbart, dass wir uns zum Kampf erheben? Als der Prophet jedoch Offenbarungen und den Befehl zu einer harten Gegenreaktion auf die Angriffe der Feinde erhielt, haben einige Muslime, die vorher zum bewaffneten Kampf gedrängt hatten, einen Rückzieher gemacht. Es war an ihren Augen abzulesen, die vor Angst erstarrten. Sie verhielten sich genau im Gegensatz zu den aufrichtigen Gläubigen, die unter Einsatz ihres Lebens bereit waren, für Gottes Sache zu kämpfen und auf diesem Wege Märtyrer zu werden. Der Schrecken, welche die kranken Heuchler, noch bevor es überhaupt zu einer Schlacht gekommen war, erfasste, war so groß, dass sie beinahe aus lauter Angst gestorben wären. Es lassen sich zumindest dreierlei Lehren herausziehen. Erstens, viele mögen behaupten, dass sie kampfbereit sind. Jedoch, wenn es darauf ankommt, zu handeln und zu kämpfen, werden sie sich zurückziehen. Dann werden die Gläubigen von den Heuchlern unterscheidbar werden. Zweitens, der Islam ist die Religion der Barmherzigkeit. Aber wenn es darum geht, sich gegen die Unterdrücker zu wehren, ordnet er den bewaffneten Kampf an und befiehlt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Drittens. Die Angst vor dem bewaffneten Kampf und die Flucht aus dem Kampfschauplatz sind ein Zeichen für schwachen Glauben und einer heuchlerischen inneren Haltung.
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit einem weiteren Teil von Zweiter Schritt der Revolution im Jahr des Produktionssprungs. We'll be right back.
Öl spielt seit langem eine bedeutende Rolle in der iranischen Wirtschaft. Daher ist neben der Nutzung von Ölressourcen die Entwicklung der Raffinerieindustrie von strategischer Bedeutung. Raffinerien spielen als Herz der Ölindustrie eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Wirtschaft des Landes, da sie den Verkauf von Erdöl in seiner Rohform erheblich vermindern. Raffinerien produzieren strategische Produkte wie Benzin, Diesel, Kerosin und Petroleum, von denen ein Teil für den Inlandsverbrauch verwendet und Überschüsse exportiert werden. Neben den Hauptprodukten werden in Raffinerien 32 weitere spezielle Produkte hergestellt, die vorrangig dem inländischen Bedarf zur Versorgung der Ölindustrie wie der Petrochemie zugeordnet werden. Ein Blick auf die Raffinerieindustrie in der Welt zeigt, dass verschiedene Unternehmen innerhalb der traditionellen Grenzen dieser Branche gegründet wurden und das Erscheinungsbild dieser Branche verändert haben. Statistische Analysen und Informationen zu den Aktivitäten von Raffinerien in verschiedenen Teilen der Welt zeigen, dass sich die meisten Raffinerieunternehmen in den drei Kontinenten Europa, Asien und Nordamerika befinden. Die Raffinerieunternehmen in diesen Gebieten betragen 78% der weltweit aktiven Raffinerien. Ein Überblick über die verschiedenen Methoden der Wertschöpfung in Raffinerien auf der ganzen Welt zeigt auch, dass diese Unternehmen 5 Hauptstrategien gewählt haben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und ihre Geschäftsmodelle darauf basierend neu überarbeitet haben. Diese 5 Strategien umfassen die Integration in vorgelagerte Branchen, die Integration in nachgelagerte Branchen, die Diversifizierung des Geschäfts, die Produktentwicklung und die Marktentwicklung. Die Anwendung jeder dieser Strategien hängt von den Umweltbedingungen und weiteren Komponenten wie dem Zugang zu Rohölressourcen, dem Zugang zu Verbrauchermärkten, der industriellen Entwicklung und der Struktur des Verbrauchermarktes sowie den geografischen Bedingungen und dem technologischen Wachstum ab. Zum Beispiel hat Deutschland aufgrund seiner geopolitischen Lage im Herzen Europas eine gute Position, ein Raffineriegeschäftsmodell im Bereich der Dienstleistungen zur Lagerung von Erdölprodukten zu entwickeln. Die hohe technische Kapazität Japans und Südkoreas hat ferner dazu geführt, dass die Raffinerieunternehmen dieser Länder in den Sektoren Exploration und Gewinnung sowie beim Angebot technischer Dienstleistungen in der Ölindustrie führend sind. In diesem Bereich bieten Länder, die sich auf die industrielle Entwicklung fokussiert haben, eine gute Gelegenheit, das Geschäftsmodell von Raffinerien in einer Weise zu ändern, dass sie spezielle Produkte entwickeln. In den letzten Jahrzehnten hat die Wettbewerbsintensität in der Region mit zunehmenden Investitionen internationaler Unternehmen in Westasien, insbesondere großer europäischer Ölunternehmen, zugenommen. Daher müssen Erdölraffinerien unter Berücksichtigung dieser Chancen und Risiken eine geeignete Strategie zur Veränderung wählen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. In diesem Zusammenhang wurde am 21. Januar 2021 die größte Raffinerie Westasiens in Iran eröffnet. Die Bit Borland-Raffinerie am Persischen Golf ist eines der wichtigsten und strategischsten Projekte in der Öl- und Gasindustrie, die nun dem Produktionskreislauf angeschlossen wurde und ihre Arbeit aufgenommen hat. Diese Raffinerie verhindert den Verlust von nationalem Kapital, indem sie die ausströmenden Erdgase aus dem südlichen Teil des Landes sammelt. Die Raffinerie ist so konzipiert, dass sie gleichzeitig eine starke Umweltverschmutzung verhindert. Das Megaprojekt der Bit Borland-Raffinerie war lange Zeit auf das Ausland angewiesen und wurde ständig hinausgezögert. Zunächst sollten 3 ausländische Unternehmen aus Großbritannien, Spanien und Kanada unter Beteiligung von 2 iranischen Unternehmen das Projekt in Betrieb nehmen. Die anti-iranischen US-Sanktionen verhinderten jedoch diese Zusammenarbeit. Letztendlich machten sich iranische Spezialisten an die Arbeit und diese riesige Raffinerie wurde von iranischen Ingenieuren erbaut. Nun werden alle Raffinerien von iranischen Spezialisten betrieben und der Bedarf des Landes an strategischen Produkten wie Benzin wird im Inland gedeckt. Die Benzinproduktionskapazität in Iran beträgt derzeit 120 Millionen Liter, von denen 75 bis 80 Millionen Liter den täglichen Inlandsbedarf decken und die Überschüsse für den Export bereitgestellt werden. Gegenwärtig sind die iranischen Raffinerien voll ausgelastet. Am 14. Dezember 2020 begann die erste Phase der Vorinbetriebnahme der Raffinerie Pasar Gardresh für Schweröl mit einer Kapazität von 35.000 Barrel pro Tag. Mit der endgültigen Inbetriebnahme dieser Raffinerie in 2 Phasen von 35.000 Barrel wurde die Produktion von hochqualitativen iranischen Bitumen im Raffinationsprozess von Schweröl erreicht und der Export von iranischen Bitumen auf die Zielmärkte wird bald in größerem Umfang umsetzbar sein. Die Pasargad-Raffinerie von Resp kann als eine Raffinerie, die durch die Herstellung von Bitumen Schweröl in Leichtöl umwandelt, dem Land helfen, mehr Erdölprodukte mit Mehrwert zu exportieren und kann somit bei Entwicklung, Wachstum und dem Produktionssprung effektiv sein. Schweröl hat einen hohen Anteil an Bitumen, das in dieser Raffinerie für den Exportmarkt und den Inlandsbedarf verarbeitet wird. Bisher wurde iranisches Schweröl nur exportiert und seine Derivate wurden von anderen Ländern genutzt. Nun kann Iran aber selbst diese Derivate herstellen und exportieren und somit einen wirtschaftlichen Mehrwert erreichen. Schätzungen zufolge wird die Pasar Gard-Raffinerie für Schweröl auf der Insel Resp letztendlich in der Lage sein, 935.000 Tonnen Bitumen und 6,5 Millionen Barrel Leichtöl pro Jahr herzustellen. In den Entwicklungsplänen dieser Raffinerie soll in der Phase 3 durch die Umwandlung von Leichtöl in nachgelagerte Produkte ein weiterer höherer Mehrwert geschaffen werden. Mit diesen Entwicklungen und dem Produktionssprung in der Ölraffinerieindustrie können die riesigen Öl- und Gasressourcen Irans eine starke Unterstützung bei der Erreichung der Ziele des 2. Schritts der Revolution und in Richtung der Ziele des Produktionssprungs spielen. Diese Erfolge sind entsprechend den Richtlinien des Revolutionsoberhauptes Irans zur Verhinderung des Verkaufs von Rohstoffen und zur Schaffung von Mehrwert durch Inlandsproduktion erfolgt und sind ein Schritt im Rahmen der Widerstandsökonomie, die im neuen iranischen Sonnenjahr 1400 mit größerer Kraft und Entschlossenheit fortgesetzt wird.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen. Thank you.